Und wir wollen jetzt uns heute Morgen auch eine Zeit nehmen, einen Abschnitt in dem Prozess gegen Jesus ein bisschen genauer anzuschauen. Jesus ist mit einer Liste von den führenden Leuten vom Hohen Rat gefangen genommen worden. Sie haben dazu den Judas missbraucht. Es ist ihnen nicht um den Judas gegangen oder um irgendetwas. Was sie haben wollen, ist Jesus von der Bildfläche verschwinden lassen. Das war ihr Anliegen. Und so haben sie ihre eigene, die haben ja eigene Soldaten gehabt, die hohe Priester. Also wir haben in Israel eigentlich zwei Situationen. Wir haben das eine, die Soldaten von der Hohepriester, vom Hohen Rat, und auf der anderen Seite die Soldaten vom Römischen Reich. Das sind zwei verschiedene Truppen gewesen. So hat ja auch zum Beispiel der Papst eine eigene Armee, Schweizer Garde. Und so ist das auch ein bisschen gewesen, hat die Führung eine Armee gehabt. Und die haben Jesus abgeholt, er ist vor den Hohen Rat gestellt worden. Man hat Jesus verhört, aber man hat das Urteil schon vorher gefällt. Es ist gar nicht darum gegangen, das Urteil herauszufinden, ob jetzt Jesus schuldig ist oder nicht. Das haben sie beschlossen, ihn umzubringen. Sie haben nur noch müssen irgendeine Rechtfertigung für das haben. Irgendeinen Grund, dass sie das haben können gegen aussen vertreten. Sie sind schon klar gewesen. Sie haben falsche Zeugen kommen lassen. Und wo das nicht so ganz funktioniert hat, weil sich die widersprochen haben, nach jüdischem Recht, ist denn das nicht rechtsgültig? Sie haben sie Jesus Fragen gestellt, dass sie ihn schlussendlich an den Punkt geführt haben, ihm vorzuwerfen, er habe Gott gelästert. Das ist etwas, was mich immer wieder neu berührt auch, dass Jesus vom Hohen Rat mit dem Urteil von der Gotteslästerung verurteilt worden ist. So ein Paradoxum. Gott lästert sich selber. Das ist ja völlig paradox. Aber sie haben ihm gesagt, dass er Gott lästert, weil er gesagt hat, ich bin der Sohn Gottes. Auf jeden Fall, sie haben Jesus dahin gebracht, dass sie das Urteil, das sie vorgefasst haben, öffentlich haben können aussprechen und sagen, du hast Gott gelästert und auf Gottes Lästerung steht Todesstrafe. Du bist ein Mann des Todes. Jetzt haben sie nur noch ein Problem gehabt, nämlich, sie haben Jesus nicht können töten. Das Recht, das ist ihnen genommen worden, auch vom Römischen Reich. Sie haben nicht mehr das Recht gehabt, ein Todesurteil zu fällen. Das haben sie früher gehabt. Sie sind angewiesen gewesen auf die von Rom eingesetzte Regierung. Und das ist jetzt ein grosses Problem gewesen, das sie haben müssen lösen. Also, sie schleppen Jesus vor den Pilatus, der das Römische Reich vertritt und dann auch die Richtergewalt hat. Ein Mann, der über Leben und Tod hat dürfen entscheiden. Und jetzt schauen wir miteinander den Abschnitt an. Ich lese mal im Lukas-Evangelium. Die Bibel haben, dürfen gerne mit das verfolgen. Kapitel 23, Vers 1 bis 12. Und die ganze Versammlung stand auf und sie führten ihn vor Pilatus und fingen an, ihn zu verklagen und sprachen, wir haben gefunden, dass dieser unser Volk aufhetzt und verbietet, dem Kaiser Steuern zu geben und spricht, er sei Christus, ein König. Pilatus aber fragte Jesus, bist du der Judenkönig? Er antwortete ihm und sprach, du sagst es. Pilatus sprach zu den Hohepriestern und zum Volk, ich finde keine Schuld an diesem Menschen. Sie aber wurden noch ungestümer und sprachen, er wiegelt das Volk auf damit, dass er lehrt hier und dort in ganz Judäa, angefangen von Galiläa bis hierher. Als aber Pilatus das hörte, fragte er, ob der Mensch aus Galiläa wäre. Und als er vernahm, dass er ein Untertan des Herodes war, sandte er ihn zu Herodes, der in diesen Tagen auch in Jerusalem war. Als aber Herodes Jesus sah, freute er sich sehr. Denn er hätte ihn längst gerne gesehen, denn er hatte von ihm gehört und hoffte, er würde ein Zeichen, also ein Wunder von ihm sehen. Und er fragte ihn viel, aber Jesus antwortete ihm nichts. Die Hohepriester aber und Schriftgelehrten standen dabei und verklagten ihn hart. Aber Herodes mit seinen Soldaten verachtete und verspottete ihn und legte ihm ein weißes Gewand an und sandte ihn zurück zu Pilatus. An dem Tag wurden Herodes und Pilatus Freunde, denn vorher waren sie einander Feind. Muss ich das ein bisschen so vorstellen? Das ist jetzt also nicht, die sind jetzt nicht zum Pilatus gegangen und jetzt stehen sie alle beim Pilatus vor dem Haus und tun mit Jesus anklagen und Jesus steht auch da und das passiert so im Dialog. Sondern, das sehen wir im Johannesevangelium, die bringen Jesus zum Pilatus und Jesus wird ins Haus hineingeführt vom Pilatus. Aber die Hohepriester und Schriftgelehrten, die stehen vor dem Haus. Wisst ihr warum? Wir befinden uns gerade im Ansatz vom Passafest. Und wenn ein Jude in ein Haus von einem Heiz geht, dann tut er sich verunreinigen. Das heisst, der Hohe Rat, die Pharisäer und Schriftgelehrten hätten sich dem verunreinigt und hätten am Passamal nicht teilnehmen können. Jetzt muss also der Pilatus wegen dem hin und her rennen. Einerseits steht er vor dem Haus, lässt die Anklage an, dann muss er wieder reingehen und mit Jesus reden und wieder rausgehen. Kompliziert gewesen, aber es war so gewesen. Im Johannesevangelium kann man das nachlesen. Also das ist, dass wir uns das richtig vorstellen, wie das abläuft. Also Jesus hat nicht direkt das vernommen, was ihm jetzt vorgeworfen wird, sondern er war im Haus rein gewesen. Und jetzt können wir nur ein bisschen staunend hören, was eigentlich der Hohe Rat Jesus vorwirft. Sagen wir mal, er tut das Volk aufwiegeln. Das ist schon mal für das Römische Reich schon mal ein guter Grund. Er tut das Volk aufwiegeln. Und wie wiegelt er das auf? Er sagt, sie sollen keine Steuern am Kaiser geben. Also heute würde man sagen, da ist eine subversive Kraft am Werk. Da ist ein Subversiver, der tut den Staat unterwandern. Der schaut, dass der Kaiser keine Steuern soll, dass man dem Kaiser keine Steuern soll zahlen. Und um das Ganze dann noch zu dramatisieren, sagen sie, er sei sogar, er sei ein König. Man muss aber wissen, dass vorher im Hohen Rat, wo Jesus befragt wurde, nie die Frage war, bist du ein König oder bist du kein König? Sondern die Frage war, bist du der Sohn Gottes? Aber wenn die an Pilatus sagen, der sagt, er ist der Sohn Gottes, dann sagt der Pilatus sowieso gerade, ja, das ist eure Sache. Interessiert mich nicht. Aber wenn sie sagen, er sagt, er ist ein König, der Sohn Gottes ist ja ein König, Pilatus redet mit ihm noch drüber, dann können sie an Pilatus suggerieren, schau Pilatus, der Mann, der will den Herrschaftsanspruch von Rom anfechten. Der ist eine Gefahr für das Römische Reich. Du musst aufpassen. Der ist ein Staatsfeind. Und darum musst du gegen ihn massiv vorgehen. Mit Lug und Trug. Mit Abwandlung und Betonungen, wo sie speziell für den Pilatus zurechtgelegt haben, dass er ein Urteil sprechen kann, versuchen sie, Jesus zu ermorden. Und was da eigentlich vor sich geht, ist ganz etwas Eigenartiges. Einerseits sind die Leute, die Jesus anklagen, besorgt, dass sie sich nicht verunreinigen. Das ist ihnen ein riesiges Anliegen, dass sie sich kultisch nicht verunreinigen, dass sie ja das Passa nicht verpassen, dass sie ja kein Gesetz brechen. Und auf der anderen Seite scheuchen sie nicht davor zurück, in schamloser Weise Jesus zu verleugnen und den Pilatus anzulügen. Denn nie hat Jesus gesagt, sie sollen keine Steuern zahlen. Im Gegenteil, sie sind nur platt gewesen, sie haben gar nichts mehr können sagen. Jesus sagt, geht dem Kaiser, was im Kaiser ist und Gott, was Gott ist. Und was ist auf eurer Münze? Das Bild vom Kaiser, dann geht es doch. Sie sind einfach platt gewesen, die haben keinen Stich gehabt. Aber jetzt gehen sie erzählen und lügen, ohne rot zu werden, Pilatus ins Gesicht, dass Jesus gesagt hat, er soll keine Steuern zahlen. Da sehen wir das Paradox. Auf der einen Seite das Bemühen nach religiöser Reinheit. Er soll tun, als wenn es ihnen nichts wichtiger wäre, vor Gott rein zu sein, und täuscht im Herzen so verdorben, dass sie es wahrscheinlich nicht mal mehr merken, was sie lügen. Und dass das Stunken ein Stunken und ein Logen ist, was sie da erzählen. Und so verstehen wir auch, was Jesus selber mal den Pharisäern gesagt hat. Matthäus Evangelium. Wehe euch, Gesetzeslehrer und Pharisäern. Ihr Scheinheiligen. Ihr seid wie weiß angestrichene Gräber, die äußerlich schön aussehen, aber die vor dem Haus stehen bleiben, dass sie sich nicht verunreinigen. Ja, nicht zu einem Heide hineingehen. Äußerlich schön und weiß. Aber drinnen sind Totengebeine. Und alles mögliche Ungeziefer, das unrein macht. So seid ihr von außen hält man euch für fromm. Innerlich aber steckt ihr voller Heuchelei und ungehorsam gegen Gott. So kann Frömmigkeit aussehen. Und ich wage zu behaupten, keiner von uns ist gefeit davor, nicht so zu handeln. Oft ist es sogar so, je schlechter, dass es in mir innen aussieht, je mehr Probleme, dass ich auch habe, vielleicht auch im Glauben, je mehr stehe ich in der Gefahr, mein Glauben an Äußerlichkeiten fest zu nageln, wie es ihnen nicht stimmt. Anstatt dazu zu stehen, was sich in mir abspielt, und ehrlich und aufrichtig damit umzugehen, auch gegenüber Gott. Wir meinen ja manchmal, wir können mit unseren Übungen auch Gott noch beeindrucken. Es kann sein, dass ich bete, aber nicht bete, weil ich mit Gott reden will und weil ich ihm etwas ans Herz legen wette, sondern ich bete, weil ich beten muss. Ich bin Christ. Ich höre es fast jeden Sonntag. Ich höre es von der Kanzel. Ich höre es in der Bibelstunde. Ich muss einfach beten. Also mache ich es. Da kann mir nicht so viel passieren. Da habe ich es wenigstens gemacht. Und so gibt es viele in unserem Leben, wo wir in der Gefahr stehen. Wir können jetzt gut auf die Pharisäer zeigen. Wo wir in der Gefahr stehen, unseren Glauben an Äußerlichkeiten festzunageln. Und uns festzubeissen an Sachen, die uns wichtig scheinen. Ich will nur ein Beispiel erzählen, wo für mich auch ein typisches Beispiel ist, wo wir in Deutschland gewesen sind, sind ganz viele Russlanddeutsche zurückgekommen auf Deutschland. Die sind ja verschleppt worden und dann hat sie Deutschland wieder eingegliedert. Und unter diesen Russlanddeutschen, das sind ganz liebe, gläubige Christen, ich will jetzt nichts gegen die Russlanddeutschen sagen, ich will nur ein Prinzip aufzeigen, wo wir genau gleich in der Gefahr stehen. Da hat es auch Gläubige darunter gehabt. Die sind dann in Gemeinden gekommen in Deutschland und haben sich dort versucht zu integrieren. Und nur eine Praxis haben sie gehabt in Russland, die Russlanddeutschen. Wenn sie betet haben, sind sie immer aufgestanden. Immer. In der Gemeinde. Und jetzt kommen sie auf Deutschland, in ein Land, wo viel Wohlstand ist. Und jetzt kommen sie in die Gemeinde, in den Gottesdienst. Und jetzt ruft man auf und man sagt, wir beten und alle bleiben sitzen. Und vielleicht ab und zu wird aufgestanden zum Gebet. Das ist für die Menschen eine Welt zusammengehört. Sie haben das nicht verstanden. Wieso könnt ihr sitzen zum Beten? Es müssen nicht Russlanddeutsche sein. Es gibt auch Kreise, die sagen, man muss, wenn man aus der Bibel liest, aufstehen. Und dann gibt es sicher auch noch Kreise, die sagen, wenn man predigt, muss man auch aufstehen. Und dann gibt es solche, die sagen, wenn man singt, muss man aufstehen. Und am Schluss können wir die Stühle raus tun. Dann machen wir es wie an dem Konzert von den Teenies. Kein Stuhl mehr. Wir stehen alle. Versteht ihr, was ich meine? Es ist Prägung. Und wir hängen dann an diesen Sachen, an diesen Äußerlichkeiten ab, ob wir wirklich sehen, ob wir es mit Jesus wirklich ernst meinen. Und dort fängt das Problem an. Und jetzt, um die Geschichte weiterzuerzählen, es hat sich dann so ergeben, dass einfach die russlanddeutschen Gläubigen eigene Gemeinde angefangen haben zu machen. Weil sie mit dem nicht fertig geworden sind. Das ist kein Weltuntergang. Aber nur zu sagen, wir haben in unserem Leben, in unserem Denken und mit dem, was wir verbinden, mit unserem Glauben und Rechtgläubigkeit, oft Sachen drin, wo wir so intensiv den Glauben dran hängen, dass wir überlegen, wenn das nicht mehr passiert, ob jetzt der noch richtig glaubt. Ich hätte heute einen Test machen können, ich hätte heute mal können ohne Krawatte kommen. Also am 11. April komme ich wahrscheinlich ohne. Aber ich hätte mal ohne Krawatte kommen. Ich weiss nicht, ob der eine oder andere vielleicht so. Einfach zu kurz ein Gedanke, was ist jetzt mit dem Jürg passiert? Nimmt es jetzt nicht mehr so ernst? Dabei hätte ich jetzt nur Krawatten abgezogen. Vielleicht hätte es auch niemand gedacht. Aber, wisst ihr, ich ertappe mich selber auch bei solchen Gedanken. Wichtig ist, dass wir sie durchschauen. Nicht, dass wir sagen, ich habe die nie. Ich denke nie so. Ich bin über alles erhaben. Und wenn einer da rumtanzt, dann lässt mich das kalt, weil er rumtanzt. Ich bin über alles erhaben, ich denke mir nichts dabei. Natürlich denken wir etwas dabei. Und wir sollen auch etwas dabei denken, aber wir sollen es dann, wenn wir es auch denken, hinterfragen. Ist das jetzt so wichtig? Hat das jetzt wirklich mit der Einstellung, mit dem Glauben zu tun von dem Mensch? Kann ich das verbinden, dass ich jetzt muss sagen, der meint das nicht richtig oder ernst? Und wir kennen ja die Situationen, wo wir gemeint haben, es ist sicherlich alles in Ordnung. Und Leute, die sich gross hervortun haben und man sie angeschaut hat, als die Glaubenshelden auf das Mal, merkt man, dass in dem Leben so viel kaputt ist. Oder denken wir an das Phänomen, was mich auch immer wieder erschüttert, Menschen, die vorwärts gehen im Glauben, wo man als Leitbilder nimmt, auf das Mal sind die weg, weg, weg. Das erschüttert mich. Auf das Mal heisst es, wir haben Dogmatik verlassen. Und oft sind das Leute, die sind zum Teil so extrem gsi und haben die anderen Gläubigen so verrückt gemacht mit ihren extremen Meinungen. Und das Gefühl gehabt, alle müssen jetzt genau so ticken, wie sie ticken. Und auf einmal sind die weg von der Bildfläche. Weil sie ihrem eigenen Maßstab selber nicht mehr anmögen. Und das merken sie auf einmal. Und dann lassen sie gerade alles gehen. Und wir stehen noch da und sind erschüttert, dass ein Mensch, der so gerade gelaufen ist, auf einmal vom Glauben nichts mehr wissen will und Abstinenz übt gegenüber der Gemeinde. Mich würde eins interessieren, wie Jesus bei uns ankommen würde, wenn er in Zürich lebt. Das würde mich interessieren. Mich würde interessieren, was wir Christen mit Jesus machen würden, wenn er da wäre. Wenn er würde am Albisliederplatz wohnen. Mich würde interessieren, ob nicht wir ähnliche Probleme hätten wie damals die Juden. Dass wir das eine und andere gesagt haben, kann man das doch nicht machen. Schau mal, in was für Kreisen das er verkehrt. Anstatt dass er in die Bibelstunde kommt, geht er auf die Strasse in eine Spelunke und redet mit einem. Vielleicht würde er das machen, ich weiss es nicht. Mich würde es nur interessieren, wie das wäre. Ich will mit dem nur sagen, wir müssen aufpassen, dass wir nicht zu schnell überhebliche Urteile, dass wir, wenn Jesus da wäre, über der Sache würden stehen und dass wir die Ersten wären, die sofort würden erkennen, jawohl, das ist ihn jetzt. Menschen, die extrem viel Wert auf Äußerlichkeiten legen, sind oft innerlich unsicher. Sie brauchen den äußeren Halt und das ist auch gar nicht schlecht. Nur, es ist wichtig, dass solche Menschen sich bewusst sind, dass sie den Halt brauchen. Sie. Aber dass nicht jeder andere den gleichen Halt muss haben, weil der vielleicht innerlich gefestigter ist. Menschen, die stark Wert legen auf Äußerlichkeiten, neigen eher zur Hartherzigkeit. Das sehen wir da bei den Pharisäern im Hohen Rat. Viel Wert auf Äußerlichkeit. Wir bleiben stehen vor dem Haus. Die ganze Welt soll sehen, dass uns die Reinheit vor Gott wichtig ist. Aber sie sind hartherzig gegen Jesus. Kein Erbarmen. Scheuchen, keine Lüge und kein Betrug. Und Menschen, die Wert legen auf Innere, auf Sinnere, auf Gesinnung, die es Anliegen sehen, wo Menschen in sich tragen, die sind eher barmherzig. Ich möchte auch etwas sagen, hat mir eine Schwester aus unserer Reihe gesagt, und das hat mich wirklich bewegt bis heute noch. Das war auch schon etwas Beispiel gehabt, aber die Schwester weiss das noch nicht. Das gehört jetzt wahrscheinlich das erste Mal, dass ich jetzt das so sage. Es ist ja darum gegangen, wie macht man Gottesdienst und hin und her. Und eine grosse Diskussion, und ich habe der Schwester einen Artikel gegeben zum Lesen, wo ihr jetzt nicht so gut gefallen hat. Sie hat das nicht so eine gute Argumentation gefunden wie ich. Und nachher hat sie mir gesagt, ja, ist schon nicht schlecht, aber ich sehe einiges nicht so, aber ich vertraue dir, dass es du richtig meinst. Dass dein Herz richtig schlägt. Das ist ein Mensch, der aufs Herz schaut. Der darauf schaut, was ist gesinnig von einem Mensch? Was will er? Und was ist das Anliegen? Ist es echt oder ist es nicht? Das hat mich sehr gefreut. Ist mit mir nicht einverstanden, aber sag, ich vertraue dir, dass es du eigentlich recht meinst. Menschen, die auf Sinn schauen, auf Gesinnung von Menschen, sind eher barmherzig. Weil sie auch selber um die inneren Kämpfe, um die innere Unvollkommenheit von sich selber wissen. Und dann auch dem anderen mal eine Unvollkommenheit zugestehen. Und auch vom anderen nicht erwartet, dass er perfekter ist als ich selber. Und dass er auch barmherzig ist im Wissen darum, dass jede Geschichte von einem Mensch einen Mensch prägt. Es kann gar bis in die Idee. Ich weiss genau, warum dass in unserer Familie gewisse Sachen anders laufen, als sie würden laufen, wenn ich allein wäre, weil meine Frau eine Prägung mitgebracht hat und ich kann nachvollziehen, warum jetzt auf gewisse Sachen bei uns nicht so weggelegt werden. Weil ich weiss, meine Frau aufgewachsen ist, was sie geprägt hat und so weiter. Und wenn wir Menschen kennen und auch sehen, unsere Prägungen, dann sind wir vielleicht auch mit anderen barmherzig, lernen das auch als Reichtum schätzen. Und lernen mehr zu schauen, was ist gesinnig. Wo will ein Mensch her? Was bewegt ihn? Wie steht er zu Jesus? Ich sage es nochmal. Es würde mich interessieren, wenn Jesus in Zürich wohnen würde, was wir würden machen als Christ in dieser Stadt. Ob er wirklich offene Arme hätte, oder ob er ein Objekt von der Kritik wäre. Der Pilatus hat die Sache durchschaut. Er traut am Hohen Rat nicht. Er hat genau gewusst, natürlich, der Hohen Rat hat er sicher eigenartig gefunden, dass der auf einmal so ein Interesse hat, dass der römische Staat nicht unterlaufen wird. Er hat realisiert, dass da Neid im Spiel ist. Dass der Hohe Rat Angst hat vor Jesus. Weil er eben zu viele Anhänger hat. Der Pilatus geht jetzt zu Jesus hin, jetzt verlässt er eben den Hohe Rat und fragt ihn, bist du ein König von den Juden? Und der Lukas tut das relativ kurz schildern. Jesus sagt dort einfach, du seist es. Wer den genaueren Dialog mitverfolgen will, kann das im Johannesevangelium Kapitel 18 nachlesen. Da sagt, bist du der König? Und nachher antwortet ihm Jesus, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wer mein Reich von dieser Welt, so hätten meine Diener für mich gekämpft, dass ich nicht von den Juden an dich ausgeliefert würde. Aber eben, mein Reich ist nicht von dieser Welt, darum ist das passiert. Dann sagt Pilatus, also du bist doch ein König. Und dann sagt Jesus, jawohl, du sagst es, ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, dass ich von der Wahrheit Zeugnis gebe. Und jeder, der aus der Wahrheit ist, der hört auf mich. Das scheint für den Pilatus Bestätigung gewesen zu sein, dass Jesus nichts verbrochen hat, was er als Staatsmann müsste bestrafen. Er geht raus vor das Haus und sagt den Juden, schaut, der Mensch hat keine Schuld. Könnt ihr vergessen? Unschuldiger Mann habe ich da drin. Und jetzt fangen sie an, den Pilatus zu bearbeiten. Was siehst du's? Haben sie ihn bearbeitet. Sie haben auf Jesus wollen ermorden. Und sie haben betont, wie ein Volk aufwiegelt und hin und her. Dabei haben sie gar nicht gemerkt, dass sie gerade die sind, die jetzt exakt dran sind, das ganze Volk aufzuwiegeln. Sie sind die Aufwiegler gewesen, nicht Jesus. Das ist auch so etwas Paradoxes. Sie klagen Jesus für das an, was sie jetzt gerade selber am tun sind. Denn so etwas hat Jesus nie gemacht. Er hat nie mit Schreien und mit Lautstärke probiert, einen anderen über den Tisch zu ziehen. Aber die wollten den Pilatus mit Druck. Schlussendlich haben sie den Pilatus noch gezwungen, indem dass sie gesagt haben, dass er dem muss Angst haben, dass er noch seinen Sitz, also seinen Regierungssitz verliert, wenn Jesus nicht verurteilt. Sie haben ihm also staatlichen Druck gemacht. Sie sind die Aufwiegler. Und dann erwähnen sie, dass Jesus von Galiläa gekommen ist und dort gelehrt hat und jetzt nach Jerusalem und jetzt ist das ein erlösende Wort gewesen für den Pilatus. Jetzt hat er sich können den Kopf aus der Schlinge ziehen, weil es ihm offenbar relativ unangenehm gewesen, die ganze Sache. Und als er das gehört hat, sagt, ist das ein Mann von Galiläa? Sagt er, jawohl, der ist Galiläa, das war hauptwirklich so von Jesus. Und dann sagt er, okay, dann schicken wir jetzt Jesus zum Herodes, denn der Herodes ist zuständig für ihn. Denn die Herrscher, ich will das gerade noch zeigen, denn, die sind natürlich am Passafest, sind alle nach Jerusalem gekommen, wir mussten auch in Jerusalem schauen, das ist ein riesen Volksaufmarsch, auch dass es keine Aufstände gibt, das war ja ziemlich gefährlich gewesen einmal. Der Pilatus hat Jesus, obwohl er von seiner Unschuld überzeugt war, hat ihn einfach im Stich gelassen. Sein Wohlbefinden und seine Haut war ihm wichtiger als das Recht zu sprechen. Er hätte ihn ja können freisprechen und sagen, komm, geh, das ist eure Sache, ich will mit dem nichts mehr zu tun haben. Er hat es an Herodes verwiesen. Und jetzt geht Jesus zum Herodes. Und dass er das eigentlich versteht, habe ich hier einmal eine Karte. Wir haben hier Galiläa. Jetzt hat, wo der Herodes der Grosse gestorben ist, das ist der, der Kinder ermordet hat, haben drei Söhne sein Gebiet untereinander aufteilen. Das eine ist der Philippus, der das Gebiet genommen hat. Das andere ist der Herodes. Der Herodes ist eigentlich ein Regierungstitel. Und das Gebiet hat der Archelaus übernommen. Und der Archelaus, das war ein ganz furchtbarer Herrscher, dass Rom nicht mehr in der Lage war, weil der so perfid regiert hat, hat Rom dem Mann nicht können lassen und sie haben ihn verbannt und haben nicht an einem Sohn das Land zugeschlagen, sondern haben einen Prokurator für das Gebiet Judäa, Samaria und Idumea eingesetzt. Und das ist zur Zeit, wo dann Jesus verurteilt wurde, ist Pilatus gewesen, als Prokurator
von dort. Und Jesus hat in Galiläa gewirkt. Und jetzt ist das eigentlich der Gedanke gewesen. Da ist der Pilatus. Und jetzt sagt er, dann ist der Herodes zuständig. Oder? Das ist, die da ein bisschen im Geschäft sind, die wissen auch immer, immer steht der Gerichtsbarkeitsort. Oder? Eine Firma hat einen Gerichtsbarkeitsort. Wenn dort etwas ist, dann wird dort, tun wir dann die Gerichte, abhandeln. Und der Pilatus sagt, ja, okay, der Herodes ist ja zuständig. Und jetzt ist er gerade in Jerusalem, also bringen ihn zum Herodes. Er soll über diese Sache reden. Herodes hat da Galiläa und Perea dann gehabt. Und das ist das Gebiet, wo die Römer selber den direkt verwaltet haben.
Dass man das auch ein bisschen versteht, warum. Jetzt freut sich der Herodes sehr, dass Jesus kommt. Er hat viel von ihm gehört, aber er hat ihn noch nie gesehen. Das ist jetzt der Herodes von Galiläa, der für den Tanz von der Salome, der ihnen so gefallen hat, am Johannes den Täufer den Kopf abgeschlagen hat. Der Herodes ist das jetzt, wo Jesus ihm begegnet. Das ist der Herodes, den er gehört hat von Jesus und dass er Wunder tut, wo wieder Angst gehabt hat. Weil er hat auf das Mal gedacht, es war verschiedene Meinungen, wer Jesus ist, und er war mal der Meinung, Jesus, das sei der auferstandene Johannes der Täufer. Johannes der Täufer sei der auferstanden. Also, eine hohe Achtung von Johannes der Täufer. Und jetzt hat er sich gefreut, jetzt auf das Mal wird ihm Jesus ausgeliefert, ohne dass er etwas dazu tun muss. Und jetzt hat er gehofft, jetzt sehe er auch mal so ein paar Wunder und ein bisschen Action, hat er wahrscheinlich, hat er gerade ein bisschen Freude gehabt, ein bisschen Spektakel. Für den Herodes ist es nicht darum gegangen, wer Jesus ist und was die Juden jetzt da mit ihm haben. Ihm ist darum gegangen, dass er Unterhaltung hat, Spektakel, etwas passiert jetzt, was er noch nie gesehen hat. Er war ein reicher Mann, er hat schon viel erlebt und jetzt kommt noch etwas, das Ultimativ, um etwas, das noch nie da war, wird er jetzt vielleicht erleben, eben eines von den Wundern, die er immer gehört hat. Wer möchte da nicht dabei sein? Ich würde auch mal gerne ein Wunder sehen. Und ich denke, wenn alle ehrlich sind, dann würde jeder mal gerne an einem Wunder zuschauen. Das wäre noch interessant, oder? Für den Herodes und seinen Hof, wo sich vor allem mit Unterhaltung und Ausschweifungen beschäftigt hat, ist Jesus nicht viel mehr gewesen als ein Gaukler, der jetzt nachher etwas dazuführt zu der Unterhaltung, ein Gegenstand von der Neugier. Aber Jesus gibt sich für so etwas nicht her. Für so einen Mensch, der so gesinnt ist und der sowieso verabscheuungswürdig ist, als Mörder vom Täufer, hat Jesus kein Wort und kein Wundertat. Weder durch die Fragen vom Herodes, noch durch die harten, ungerechtfertigten Anklagen vom Hohen Rat, wo auch immer im Hinterding immer noch da die Sachen reingeworfen hat, lässt sich Jesus nicht bewegen zum Reden. Er schweigt. Er hat gewusst, dass da nicht um Suchen geht von Recht und Gerechtigkeit, sondern es geht um Unterhaltung. Es geht um ein Spektakel und für das hat sich Jesus nicht brauchen lassen. Der Herodes war vermutlich beleidigt gewesen durch das Schweigen von Jesus, hat sich demütiger gefühlt und gerecht hat er sich mit Verachtung und Spott mit seinen Leuten zusammen. Sie haben sich einfach lustig gemacht über Jesus. Einfach lustig. Sie haben es gaudig gemacht. Und dann hat er einen weissen Mantel geholt. Ein Mantel, wo jüdische Könige und römische Grosse bei feierlichen Gelegenheiten getragen haben. Und hat den Jesus anziehen lassen. Das war einerseits eine Verspottung von den hohen Ansprüchen, die Jesus gestellt hat. Man hat ihn in einem Kleid abgeführt, oder? Man muss sich vorstellen, einer ist gefangen, man sieht, es sind Soldaten rum. Er wird behandelt wie der letzte Dreck und er hat ein Gewand an für den König. Das ist eine absolute Verspottung. Er ist nicht würdig wieder zurückgeführt worden. Sondern wir haben ihn zurückgeschleppt, zurückgepeitscht, zurückgeschlagen. Er ist in einer Respektlosigkeit, die man sich gar nicht vorstellen kann. Auf der anderen Seite hat er mit dem Gewand auch an Pilatus erklärt, dass Jesus politisch unschuldig ist. Da schickt er ihn wieder zurück. Über Jesus spotten und sich über den Glauben lustig zu machen, das ist bis heute aktuell und über alle Jahrhunderte aktuell geblieben. Im Moment wird sogar eine Firma mit dem Slogan, denn sie wissen nicht, was wir tun. Ist vielleicht werbetechnisch ein Gag auf die Ostern hin. Aber es ist absolut geschmacklos, finde ich. Jesus sagt am Kreuz, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und die Werbung erlaubt sich heute, einfach so ein Wort auf den Ostertag hin und für sich als Firma zu werben, denn sie wissen nicht, was wir tun. So wird oft alles gebraucht. Kein Respekt. Kein Anstand. Einfach Profit steht im Vordergrund. Ich denke, die Leute, die das gemacht haben, das sind sicher nette Leute. Die haben sicher den Plausch gehabt, als die das herausgefunden haben. Der Gag. Wir merken auch, dass in der Werbung, so habe ich wenigstens den Eindruck, immer mehr auch religiöse Elemente einfach missbraucht werden. In Frankreich ist das noch viel stärker der Fall, aber das schwappt jetzt auch immer stärker in die deutschsprachigen Gebiete. Aber das ist ja noch weit weg von uns. Aber was da passiert mit Jesus, ist für uns und für mich immer wieder eine grosse Herausforderung. Denn Jesus lehrt seine Jünger, dass es ihnen nicht besser gehen wird als ihm selber. Ist Jesus verfolgt, verleumdet und verspottet worden, so kann auch das Gleiche passieren. Sind wir auf das gefasst? Sind wir uns dem bewusst? Dass wir vielleicht nicht immer so eben die sind, wo sich da versammeln, nette Leute, sondern dass wir verleumdet werden. Wie gehen wir denn mit Verleumdung um? Fangen wir an, dagegen zu schlagen, wehren? Fangen wir uns gegenseitig an zu zerfleischen und sagen, ja genau, der hat dort und der hat dort und der hat dort, darum ist das so rausgekommen? Oder können wir sagen, jawohl, wir werden verspottet. Die Leute werden über uns lachen. Sie finden uns gar nicht intelligent, sondern sie finden, wir sind da oben ein bisschen auf einem Trip. Das wird immer wieder kommen. Und es wird vielleicht sogar kommen, jetzt auch, wenn wir an die Öffentlichkeit treten, auch mit so einer Veranstaltung, kann durchaus sein, dass auf uns Druck kommt. Schaut jetzt die wieder an, was die machen. Und dann, wenn sie dann da noch etwas für den Glauben reinbringen. Die wollen nur die Leute für ihren Verein gewinnen. Denen geht es nur um Macht. Man nimmt uns Anliegen, die wir haben und die uns hoffentlich bewegt, gar nicht ab. Sind wir darauf gefasst? Und wissen wir, wenn so etwas kommt, dass das kommt, weil wir Jesus lieb haben. Und weil Jesus gesagt hat, dass wir nicht das Privileg haben, dass wir immer gut ankommen. Und dass immer alle toll finden, dass der noch einen Glauben hat. Sondern, dass es Leute gibt, die das gar nicht gut finden. Jesus sagt, wie wir damit umgehen sollen. Ob ich so kann damit umgehen, das muss ich dann halt schauen, wenn es so weit ist. Wir merken das zum Teil auch in unseren Familien, vor allem die, die nicht aus gläubigen Familien kommen, dass das manchmal gar nicht so einfach ist. Jesus sagt, freuen dürfen sich alle, die verfolgt werden, weil sie tun, was Gott will. Mit Gott werden sie leben in seiner neuen Welt. Und freuen dürft ihr euch, wenn sie euch beschimpfen und verfolgen und verleumden, weil ihr zu mir gehört. Freut euch und jubelt, denn Gott wird euch reich belohnen. So haben sie die Propheten vor euch auch schon behandelt. Ihr sollt euch glücklich schätzen, dass das euch zustoßt. Jesus lässt sich alles gefallen. Er ist bereit zu sterben und ist, dass es möglich wird, dass wir mit Gott Frieden haben. Der Grund, warum er das tut und gemacht hat, ist einzig und allein aus Liebe zu dir. Ganz allein drum. Weil er dich liebt. Darum hat er sich das gefallen lassen. Ein Wort und der Herodes wäre hinten rausgeflogen. Kein Problem. Aber wegen dir hat sich Jesus das alles gefallen lassen. Er hat sich alles sagen lassen. Hat sich verspotten lassen. Und was wird für eine Erschütterung über die Welt gehen, wenn Jesus in Macht und Herrlichkeit kommen wird und Menschheit muss erkennen, dass der so verspottet worden ist und auf ihn gespuckt hat, dass das der König aller Könige ist und dass ihm alle Macht gibt im Himmel und auf Erden. Jesus hat das für dich gemacht. Er ist bereit gewesen, wegen dir und wegen mir, sich das gefallen zu lassen. Du kannst Jesus verstoßen. Du kannst ihn verspotten. Aber eins kannst du nicht ausradieren. Er hat dich lieb und er hat sich aus Liebe zu dir demütigt. Es liegt an dir, ob du die Liebe wahrnimmst und annimmst und er dir schenkt. Ich bete. Ich danke dir, Herr Jesus, dass du alles auf dich genommen hast. Du hast dich verurteilen lassen mit dem Urteil von der Gotteslästerung, wo uns muss erschüttern, nur schon der Gedanke daran, dass du, wo du der wahre Gott bist, solltest gegen Gott vorgegangen sein. Und du bist ungerechtfertigt angeklagt und verurteilt worden. Du hast dich verspotten lassen, demütigen, in einer Art und Weise, wie wahrscheinlich niemand von uns je wird demütigt werden. Du hast das alles ausgehalten, weil du uns liebst. Wir danken dir. Amen.